Welche Rolle spielen Daten und KPIs im HR? Wie können Unternehmen damit ihre Prozesse verbessern und worauf gilt es zu achten? Darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu HR What's Next. Ich bin Wolfgang, euer Host. In diesem Podcast geht es um frische Perspektiven rund um HR, spannende Entwicklungen im Personalmanagement und die Frage, was kommt als nächstes? Lasst uns HR gemeinsam neu denken. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. KPIs und Datenanalysen im HR. Ein Thema, das zwar für viele Unternehmen noch neu ist, aber dafür rasant an Bedeutung gewinnt. Denn mit den richtigen Daten lassen sich Prozesse nicht nur effizienter gestalten, sondern auch strategisch besser steuern. Dazu habe ich heute Dominik eingeladen. Er ist Produktmanager, steht in engem Austausch mit Kunden und bringt spannende Einblicke zu diesem Thema mit. Schön, dass du heute da bist, Dominik.
Vielen Dank, Wolfgang, für die Einladung.
Lass uns mit einer grundlegenden Frage starten. Warum lohnt es sich überhaupt, im HR datengetriebener zu arbeiten und KPIs bzw. Kennzahlen mehr in den Mittelpunkt zu stellen?
Ich glaube, es gibt kaum einen Bereich in Firmen, in dem datengetriebene Entscheidungen so viel Potenzial haben wie im HR. In vielen Gesprächen mit unseren Kunden merke ich einfach, Daten bringen Licht ins Dunkel. Sie schaffen Transparenz darüber, wo wirklich Handlungsbedarf besteht, sei es bei Prozessdurchlaufzeiten oder bei Themen wie der Mitarbeiterbindung oder dem Recruiting. Man kann sagen, HR ist aktuell in so einer Art Transformationsphase. Weg von Entscheidungen auf Basis von Bauchgefühl und hin zu faktenbasierten Entscheidungen. Und das ist auch wirklich gut so, weil Budgets immer enger werden und man Investitionen heute mit klaren ROI-Argumenten belegen muss. Gerade in größeren Unternehmen spielt das eine riesige Rolle. Das sind Aufgaben stark spezialisiert. Und niemand hat mehr den kompletten Überblick darüber. Daten helfen hier, Silos aufzubrechen und Zusammenhänge überhaupt zu erkennen. Also zu verstehen, wo Effizienzen aktuell verloren gehen und wo genau Maßnahmen wirklich Wirkung zeigen. Und das Schöne ist, wenn man diese Daten einmal sauber strukturiert hat, wird aus reiner HR-Administrationsarbeit plötzlich ein echter Business-Enabler, weil man mit Zahlen belegen kann, welchen Beitrag HR zum Unternehmenserfolg hat.
Absolut, das sehe ich genauso. Man merkt auch richtig, dass hier gerade sehr viel passiert. Und ich selbst finde es spannend zu sehen, wie sich das Feld entwickelt. Hier ermöglichen Daten plötzlich völlig neue Einsichten und Zusammenhänge, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat. Wenn du mit Unternehmen über KPIs und Daten im HR-Bereich sprichst, welche konkreten Fragestellungen, Herausforderungen oder auch Unsicherheiten begegnen dir dabei am häufigsten? Welche Themen treiben die Unternehmen dabei aktuell besonders um?
Was wir aktuell ganz stark merken, ist, dass HR-Abteilungen unglaublich viele verschiedene Fragen mitbringen. Aber im Kern lassen die meisten Themen sich auf vier typische Herausforderungen herunterbrechen. Das erste ist, wo entstehen eigentlich manuelle Aufwände, die man automatisieren könnte? Viele Unternehmen wollen raus aus diesem Bauchgefühl, dass irgendwo Zeit verloren geht. Sie wollen es belegen können. Und zwar nicht, um einfach nur zu automatisieren, sondern um gezielt dort anzusetzen, wo sich der beste Return on Invest auch wirklich befindet. Der zweite große Punkt sind wirklich Toolkosten und Nutzungsdaten. Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren stark in HR-Tools investiert, vor allem in der Corona-Zeit. Aber jetzt kommt eben die entscheidende Frage. Werden die überhaupt so genutzt wie geplant? Oder stehen irgendwo teure Lizenzen ungenutzt herum? Da geht es um Transparenz, aber auch um faire interne Verrechnungen. Das bedeutet, dass die Kosten auf die Abteilungen, Länderorganisationen oder Tochterfirmen verteilt werden, wo sie auch wirklich entstehen. Und dann gibt es natürlich den Klassiker, Engpässe in Prozessen. Also die Frage, wo es eigentlich hakt und ob man Abläufe irgendwie schlauer gestalten kann. Wenn man das mit Daten unterfüttern kann, entstehen plötzlich ganz neue Gespräche. weg von Bauchgefühl und hin zu, wir sehen anhand der Daten, dass genau dieser Prozessschritt den Gesamtprozess häufig um mehrere Tage verzögert. Wenn man das weiß, genau dann kann man auch die richtigen Fragen stellen. Warum ist genau das so? Und was tun wir konkret dagegen? Und der vierte Bereich, der auch häufig unterschätzt wird, ist, dass Menschen einfach zu komplex denken und Prozesse definieren, die möglichst alles oder alle Eventualitäten irgendwie abdecken sollen. In den Produkten, die ich leite, können wir das gut zum Beispiel anhand der Anzahl von Vorlagen sehen, die für automatisierte Dokumentenerzeugungen verwendet werden. Da geht es einfach um Effizienz und Pflege. Wie oft werden denn diese Vorlagen oder Sprachvarianten davon wirklich genutzt? Gibt es Redundanzen? Werden Prozesse unnötig komplex, weil ich einfach zu viele Vorlagen habe und einfach nicht das finde, was ich eigentlich möchte? Wenn man das einmal auf Datenbasis sichtbar macht, erkennt man recht schnell, wo man diese Vorlagenadministratoren entlasten kann. Also zusammengefasst, die meisten Unternehmen wollen gar nicht mehr Daten, sie haben schon sehr, sehr viel, sondern wollen bessere Einsichten auf diese Daten haben, die ihnen helfen, Entscheidungen mit echter Wirkung treffen zu können.
Ja, das klingt total nachvollziehbar. Vor allem das Beispiel mit den Prozessengpässen, glaube ich, kennen alle, die im HR arbeiten. Und auch, dass du erwähnt hast, dass die Daten ja bereits vorliegen. Wichtig ist nur, glaube ich, diese zu interpretieren und auszuwerten. Kannst du uns vielleicht an konkreten Beispielen zeigen, wie Unternehmen in der Praxis mit dem Thema Datenauswertung umgehen und wie sähe eine typische Vorgehensweise aus deiner Sicht aus?
Ich habe gleich zwei im Kopf. Eine ganz klassische Prozessanalyse für die Erstellung von Arbeitsverträgen. Und dann nicht ganz so naheliegend den Import von Dokumenten in Personalakten. Bei der Prozessanalyse kann man erst einmal die durchschnittlichen Durchlaufzeiten einer jeden Prozessaufgabe auswerten. Dateneingaben, verschiedene Approval Steps oder Unterschriften. Wenn man noch tiefer reingehen möchte, kann man diese Analysen noch weiter verfeinern und das Ganze länderspezifisch machen, weil dann doch irgendwie verschiedene Nationen doch unterschiedlich ticken. Und so findet man dann doch recht schnell heraus, welche Aufgaben länger dauern, als man eigentlich denkt. Vielleicht ist es die Führungskraft, die ja immer recht lange für eine Unterschrift braucht. Oder möglicherweise zieht sich der Prozess in die Länge, weil man häufige Anpassungsschleifen hat. Und so kann man recht gut auf Datenbasis herausfinden, weswegen sich ein Prozess wider Erwarten in die Länge zieht. Schauen wir uns auch einmal das zweite Fallbeispiel an, den Import von Dokumenten. Viele Unternehmen wissen gar nicht, wie viel manuell hier eigentlich noch passiert. Jedes dritte Dokument als Beispiel kommt immer noch manuell in Personalakten. Wenn man das einmal mit Daten sichtbar macht, ist das oft ein richtiger Aha-Moment. Oft stellt man dann fest, dass bestimmte Arten von Dokumenten überdurchschnittlich oft noch von Hand in Personalakten hochgeladen werden, während bereits andere längst automatisiert ins System fließen. Und genau da fängt eigentlich datengetriebenes Arbeiten an. Man überlegt sich, woher genau diese Dokumente kommen, warum sie noch manuell laufen und kann dann sehr gezielt ansetzen. Man muss nicht gleich alles automatisieren, sondern startet mit genau den Dokumenten, bei denen Aufwand und Nutzen in einem guten Verhältnis stehen. Und das Schöne daran ist, solche Projekte sind super messbar. Man kann den Return on Invest relativ einfach belegen, also zum Beispiel zeigen, wie viel Zeit pro Monat eingespart wird oder wie viele manuelle Schritte wegfallen. Und genau das überzeugt dann auch die Vorgesetzten oder, noch viel wichtiger, den Budgetgeber, weil man nicht mit einer Vision, sondern mit klaren Zahlen argumentieren kann.
Genau, das Beispiel mit dem Dokumentenimport finde ich sehr spannend, weil es auch die Wichtigkeit zeigt, dass man auf Prozesse guckt, die vielleicht eher im Alltag mitlaufen und die man normalerweise gar nicht so sehr auf dem Zettel hat. Wenn Unternehmen ihre HR-Prozesse jetzt stärker datenbasiert betreiben möchten, worauf sollten sie deiner Erfahrung nach besonders achten? Und welche Faktoren sorgen dafür, dass die Umsetzung auch dann wirklich erfolgreich verläuft?
Wenn Unternehmen datenbasiert arbeiten wollen, naja, müssen die Daten überhaupt erst fließen können. Heißt konkret, die Tools, die HR nutzt, sollten offene Schnittstellen haben. Nur dann lassen sich Daten aus verschiedenen Systemen ohne großen Aufwand in ein zentrales Analysetool bringen. Das ist entscheidend, weil es Flexibilität schafft. Also die Möglichkeit, Daten wirklich so auszuwerten, wie es das eigene Unternehmen braucht und nicht so, wie es ein Tool vorgibt. Auch ermöglichen offene Schnittstellen, dass Daten mehrerer Quellen in Beziehung gesetzt werden können. Da wird es dann echt richtig spannend. Ein weiterer wichtiger Faktor sind natürlich die Skills der Mitarbeiter. Und damit verbunden die Erwartungshaltung, die man als Führungskraft haben sollte. Hier kommt es stark auf die Unternehmensgröße an. In großen Organisationen gibt es oft eigene HR-Analysten, die tief in Daten eintauchen können und so natürlich sehr tiefe Analysen durchführen können. Bei kleineren Unternehmen sind es häufig 1-2 Leute, die sich einfach dafür interessieren und das neben ihrem normalen Job mitmachen. Unabhängig der Unternehmensgröße gilt aber immer, klein anfangen, aber mit einem Zielbild vor Augen. Und am Ende noch ein Tipp. Die Prozesse, die extrem lange dauern, bleiben uns prominent im Kopf hängen. Man sollte aber vor allem auf die Skaleneffekte achten. Oft ergeben sich durch kleinere Verbesserungen an häufig durchgeführten Prozessen in Summe mehr Return on Invest als ein einziges großes Leuchtturmprojekt. Wenn man zum Beispiel Routineaufgaben effizienter gestaltet, spürt man den Effekt eben sofort.
Das macht total Sinn, Dominik, dass es nicht nur auf die Tools selbst ankommt, sondern vor allem darauf, dass die Daten überhaupt fließen und ausgewertet werden. Du hast auch gerade das Thema Skillset und Erwartungshaltung der Mitarbeiter angesprochen. Welche Rolle spielt die Tool-Adoption als Kennzahl aus deiner Sicht und was sagt sie über den Erfolg von Prozessen und Projekten aus?
Tool-Adoption ist tatsächlich eine super spannende Kennzahl und ehrlich gesagt auch eine, die oft unterschätzt wird. Denn ein Tool ist immer nur so gut wie seine tatsächliche Nutzung. Wenn ich sehe, dass bestimmte Funktionen kaum genutzt werden, ist das häufig kein reines Technikproblem, sondern meist ein Symptom. Es kann heißen, dass die Mitarbeitenden den Mehrwert nicht sehen oder Schulungen einfach fehlen. Hier ist dann wirklich Change Management gefragt, was häufig bei der Einführung neuer Tools übersehen oder zumindest unterschätzt wird. Genau deswegen lohnt es sich, Nutzungsdaten regelmäßig anzuschauen. Sie liefern unglaublich wertvolle Hinweise darauf, wie gut ein Prozess im Unternehmen wirklich ankommt. Eine niedrige Adoption kann also ein Frühwarnsignal sein, bevor Projekte scheitern oder die Stimmung eben kippt. Bitte aber Nutzungsdaten nicht gleich mit Tracking von Usern gleichsetzen. Einfache Messgrößen wie viele User sich täglich einloggen oder wie viele Prozesse gestartet werden oder ähnliches reichen vollkommen aus, um zu sehen, ob ein Tool angenommen wird oder nicht. Und das Schöne ist, wenn man das Ganze datenbasiert erkennt, kann man gezielt gegensteuern. Zum Beispiel mit zusätzlicher Kommunikation, kurzen Schulungen oder kleinen Prozessanpassungen. So wird die Tool-Adoption am Ende zu einem echten Steuerungsinstrument und ist nicht nur eine reine Zahl auf irgendeinem Report.
Ja, du hast recht. Es ist sehr wichtig, die Tool-Adoption als Datenpunkt einzubinden und auszuwerten, um zu sehen, wie ein Tool wann und wie genutzt wird. Und ich sehe das auch so, dass es sehr wichtig ist, dann daraus bei Bedarf gezielte Maßnahmen abzuleiten, beispielsweise in der Kommunikation. Wenn wir einmal in die Zukunft schauen, wie schätzt du die Entwicklung ein? Welche Rolle werden Daten und KPIs in der Zukunft im HR spielen? Und wie werden sie die Arbeit von HR-Teams verändern?
Also ich bin überzeugt, dass datenbasierte Entscheidungen im HR in den nächsten Jahren zum absoluten Standard werden. Der Druck, Entscheidungen mit Zahlen zu untermauern, wird weiter steigen, Einfach, weil Budgets immer enger werden, ne? Und der Wettbewerb, naja, um Talente, Effizienz, Aufmerksamkeit einfach zunimmt. Da reicht reines Bauchgefühl nicht mehr aus. Gleichzeitig verändert sich damit natürlich aber auch die Skills, die im HR-Bereich benötigt werden. Früher war es vollkommen normal, dass Datenanalyse eher im Controlling lag. Heute sehen wir, dass HR-Teams selbst anfangen, mit KPIs zu arbeiten, Trends zu erkennen und eigene Maßnahmen daraus ableiten. Und das ist eine richtig spannende Entwicklung, weil es HR näher ans Kerngeschäft bringt. Langfristig sehe ich HR noch viel stärker in einer strategischen Rolle. Also nicht mehr als reine Verwaltungsinstanz, sondern als Partner, der aktiv mitgestaltet, auf Basis von Fakten argumentiert und dadurch Business-Entscheidungen mitprägt. Kurz gesagt, Daten machen HR sichtbarer, messbarer und dadurch aber auch einflussreicher.
Ja, ich bin ganz deiner Meinung, dass datenbasierte Entscheidungen im HR in sehr naher Zukunft wirklich zum Muss werden. Sei es für effiziente Prozesse, gezielte Investitionen oder um HR auch als strategischen Partner sichtbarer zu machen. Wenn wir das Ganze nochmal zusammenfassen möchten. Was sollten Unternehmen beachten, wenn sie im HR-Bereich datenbasierter arbeiten möchten?
Wenn Unternehmen datenbasiert arbeiten wollen, würde ich 3 Themen empfehlen. Erstens, wirklich Tools wählen, die offene Schnittstellen haben. Nur so kann man die Daten flexibel zusammenbringen und später sinnvoll auswerten. Zweitens, nicht gleich den allerkomplexesten Business-Prozess analysieren, beziehungsweise Analysen nicht zu komplex gestalten. Lieber klein starten und erste Erfolge feiern. Das motiviert und schafft vor allem auch Vertrauen. Und das Dritte, den Return on Invest im Blick behalten und ihn auch sichtbar machen. Denn am Ende überzeugen Zahlen immer noch am besten. Daten und Analyse-Tools sind dabei die Basis. Aber der echte Mehrwert entsteht erst darin, wenn man die richtigen Fragen stellt und daraus konkrete Maßnahmen ableitet. Das ist der Punkt, an dem Daten wirklich Wirkung entfalten.
Ja. Ich finde, es ist eine wirklich gute Zusammenfassung mit 3 klaren und sinnvollen Ansatzpunkten für Unternehmen, die in Zukunft datenbasierter agieren möchten. Vielen Dank, Dominik, für die Einblicke. Es war wirklich sehr spannend zu sehen, wie Daten im HR wirklich etwas bewegen können.
Auch von meiner Seite vielen Dank, Wolfgang, für das spannende Gespräch.
Das war HR What's Next. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört.